Ja, Johannes hier. Grüß dich, lieber Bruder Müller.
Ja, Johannes, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, ich habe eine Frage an dich oder zwei.
Ja, ja.
Und zwar geht's um das Millennium.
Ja.
Manche sagen, ja, die 1000 Jahre, ne, dann bekehren sich alle wieder und es bleibt hier auf der Erde. Also irgendwie ist es nicht so ganz schlüssig für die meisten. Ah, ich höre was im Hintergrund.
Was, René, das ist Fernsehen hier gerade.
Ach so.
Weißt du, es ist Folgendes. Das Millennium, also vom biblischen Standpunkt aus, verstehen wir ja ganz schlicht, dass wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen aufgenommen werden, ihm entgegen im Himmel. Und die anderen werden ja sterben dann, wenn Jesus wiederkommt. Und dann ist ja die Zeit des Gerichtes. Das ist an für sich die Zeit der 1000 Jahre. Ob das genau 1000 sind oder ob das eine längere Zeit ist, wird nur von dem Millennium, also von den 1000 Jahren gesprochen. Und wenn die 1000 Jahre um sind, während dieser 1000 Jahre wird ja das Urteil gefällt über jeden Bösewicht. Und wenn diese 1000 Jahre um sind, dann kommt ja die Stadt Jerusalem auf diese Erde und dann gibt es ja diese letzte Auseinandersetzung, wo die alle untergehen werden und dann wird ja die Erde neu gestaltet.
Das heißt also,
das ist eigentlich die Offenbarungsdarstellung.
Das heißt also, dann kommt, wenn nach den 1000 Jahren kommt, die zweite Auferstehung, so wie es geschrieben steht.
Ja, von den Gottlosen, ganz genau.
Genau.
Von den Gottlosen, ja. Also die Grablagen oder verwest sind und die werden wieder auferstehen, dann zum Gericht. Und dann kommt das große Verderben. Und das ist eben das, was ich jetzt für bedeutsam halte, dass, weil es viele Leute gibt, die sagen, ist die Bibel, ist das überhaupt richtig und gibt es einen Gott und warfen die darum. Und ich persönlich sage, ich glaube, dass das, was im biblischen Text steht, tatsächlich die Wahrheit ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich eines Tages beerdigt werden und dann wäre ja alles zu Ende. Nur, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dann werden ja alle, ob es an Gott glauben oder an was anderes, einmal nach dem Millennium, nach den 1000 Jahren, nochmal neu auferweckt werden und dann kommt ja das große Urteil über sie. Und das will ich ja selbst vermeiden, sondern ich will nach dem Worte Gottes mein Leben gestalten, damit ich bei der ersten Auferstehung dabei bin. Es gibt natürlich verschiedene Auffassungen über das Millennium. Das heißt ja, dass manche Leute, wie zum Beispiel die Zeugen Jehova, der Meinung sind, das Millennium, das kommt, wenn nach ihrer Meinung Jesus wiederkommt und dann gibt es eben die 1000 Jahre, wo jeder sich nochmal entscheiden kann. Während dieser 1000 Jahre sind jetzt die bedeutenden Regierenden, sind dann die Zeugen Jehovas und die anderen sind das Volk, aber nach den 1000 Jahren gibt es noch einmal eine Entscheidung, wer dann überleben kann oder wer nicht. Aber das ist ein Quatsch, das ist nicht biblisch. Also nach der Offenbarung ist das mit den 1000 Jahren so, wie ich dir das versucht habe zu schildern. Die katholische Kirche war ja der Meinung, dass in dem Augenblick, wo die katholische Kirche die Macht bekommen hat, für sie eine Macht bestehen wird für 1000 Jahre. Und das ist sehbar. Also sie glauben als katholische Kirche, dass für sie das Millennium begonnen hat und als die katholische Kirche sich hier repräsentierte und dass das also bis in die Ewigkeit gehen wird. Das ist ihre Meinung. Aber wir glauben an das, was ganz schlicht in der Offenbarung geschildert wird und was du ja auch so gelesen hast.
Ja.
Alles klar.
Ja, wie gesagt, manche sagen ja, sie können sich das gar nicht vorstellen, dass sie nochmal zum zweiten Mal auferweckt werden. Und dass sie dann entsprechend...
Ja, das glaube ich, gell? Das ist ja genauso. Ich meine, Adam wird ja auch nochmal auferweckt und das liegt ja schon ein paar tausend Jahre zurück. Und diejenigen, die Gottlosen dann und der Kain und wie die da alle heißen, die werden trotzdem wieder auferstehen bei der zweiten Auferstehung.
Wann?
Also sie werden alle auferstehen müssen.
Ja. Wann steht das Lamm neben dem Löwen und beide fressen Gras? Das wurde auch gefragt.
Wann das ist?
Ja, wann das ist. Oder wir werden Häuser bauen, wir werden eine Stadtwohnung haben.
Also das ist der Jesaja schildert das so ein bisschen interessant. Und es ist so, wie das am Anfang ja auch war, dass die Tiere sich nicht gegenseitig gefressen haben. Das soll ja dadurch zum Ausdruck gebracht werden. Und es ist eine Tatsache, dass es Leute gegeben hat, Tierärzte, die Löwen aufgezogen haben, nur mit vegetarischer Nahrung. Und die sind genauso stabil und groß geworden wie die anderen, die jeden Tag Fleisch bekommen haben. Also es ist eine Tatsache, dass auch ursprünglich vor dem Sündenfall das Tier das Ampel nicht aufgefressen hat. Mhm. Und das soll dargestellt werden, dass es einmal im Reiche Gottes auch so sein wird, dass weder die Menschen sterben müssen, noch dann die Tiere, also alle Lebewesen, die Gott auch da gestaltet, dass die nicht sterben werden.
Also nicht in der Zeit von den 1000 Jahren während des Untersuchungsgerichtes? Also des Bestätigungsgerichtes?
Während der 1000 Jahre sind ja auch die Tiere gestorben, die krabbeln ja auch nicht weiter rum hier. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist wird alles Leben ausgelöscht.
Richtig, richtig.
Alles Leben ausgelöscht. Und nach den 1000 Jahren, wenn die heilige Stadt auf die Erde, wird alles neu gestaltet. Das Problem, dass wenn die Leute nicht die Schöpfung akzeptieren, sondern auf diese sonderbare Evolutionstheorie verfallen sind, dann kann es nach ihrer Auffassung von der Evolutionstheorie keine Neuschöpfung geben. Denn dann müsste das ja auch wieder Jahrmillionen dauern. Aber dann ist ja die Frage, ob der jetzt verstorben ist, auch wieder derselbe ist, der dann nach Jahrmillionen neu gestaltet wird oder neu aufersteht durch irgendwelche Tiere nacheinander bis zum Affen und dann weiter. Also das ist ja das Problem. Wenn jemand heute sich der Evolution zuwendet, auch der sogenannten theistischen, wo sie sagen, am Anfang hat Gott wohl das Leben gegeben, dann hat sich alles entwickelt, dann müssen sie natürlich eine Neuschöpfung streichen. Dann müssen sie sich sagen, wenn jetzt unsere Zeit zu Ende ist, dann ist auch alles zu Ende.
Ja.
Also das ist hochinteressant in der Offenbarung, wie uns das da im Einzelnen geschildert wird. Und so wird das auch laufen. Und auf der neuen Erde wird es dann in der Weise keinen Tod mehr geben. Denn der Tod, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Der Tod ist ja durch die Sünde des Menschen in diese Welt gekommen, also auf diese Erde jetzt. Und dadurch sind ja auch die Tiere aggressiv geworden und haben sich gegenseitig bekämpft. Und es wird noch schlimmer gewesen sein, wenn die Sauriere da noch munter geblieben wären. Aber durch die Sündflut. Man findet ja diese Restbestände da von den Riesensaurieren, die über 30 Meter lang geworden sind. Durch die Sündflut sind die ja alle untergegangen und danach sind ja nur die Lebewesen oder die Tiere am Leben geblieben, die in der Arche waren.
Interessante Geschichte. Nächste Frage noch. Kannst du mir etwas sagen zu der Substantionslehre der katholischen Kirche? Welchen Hintergrund die hat?
Ja, natürlich. Die Transubstantiation ist ja die sogenannte Wandlung des Brotes in das Fleisch Jesu. Du isst also bei Transubstantiation, wird also, hebt das ja hoch dann und dann schlagen oben die Glocken an im Kirchturm und dann geschieht das jetzt, was Brot war vorher, wäre jetzt praktisch Menschenfleisch, das Fleisch Jesu, wird ja jedes Mal auf den Altar zitiert und neu geopfert. Die Leute würden sich ekeln, Menschenfleisch zu essen, deswegen bleibt das ja in der Darstellung des Brotes, aber jetzt bei dieser sogenannten Wandlung ist aus dem Brot das Fleisch Jesu geworden und das hast du ja den Kelch trinken ja im Allgemeinen nur die Priester, weil im Mittelalter dann gewisse Tropfen mal runtergefallen sind und die sind ja aus dem, da ist ja das Stein, also wo das drauf liegt, das der Tropfen von dem Wein, das ist ja das Blut Jesu, das ist ja original auch bei der Transubstantiation, also ist das jetzt nicht mehr der Wein, sondern ist das Blut Jesu und das war jetzt dann Reliquie, das wurde als Reliquie dann in den Reliquienschrein gestellt und wurde dann verehrt als Blut Jesu, das ist das, was bei der katholischen Kirche diese Transubstantiation ist. Und der Luther, der hatte da also natürlich Abstand genommen davon. Nur er ist der Meinung, dass wir mit dem Brot eben Jesus in uns aufnehmen, wogegen der Zwingli und der Calvin und diese Auffassung haben wir als Adventgläubige ja betont. Denn das ist ja nur zum Gedächtnis, ist das ja nur eingerichtet worden. Zum Gedächtnis an das Sterben Jesu, als Erinnerung an sein Opfer. Und die sagen, dass du nimmst das Brot und nimmst auch den Kelch, aber in Erinnerung an das Opfer Jesu, wogegen der Luther sagte, das ist zwar nicht die Wandlung wie in der katholischen Kirche, aber du nimmst dann Jesus in dich auf. Und wir sind halt haben die Auffassung wie die Reformierten, dass wir sagen, das ist ja nur ein Gedächtnismahl. Ein Mahl an das Opfer, das Jesus damals gebracht hat. Aber du nimmst das Brot zu dir und nimmst auch aus dem Kelch diesen Traubensaft zu dir.
Aufgrund der Opferung und der unbiblischen Lehren in der Kirche, ist das ja das Ganze zu bezeichnen als Götzendienst. Und die Apostel...
Und das ist ja das große Problem, Museum zwischen den beiden großen Kirchen, also im Augenblick immer noch diese Messe, die Messhandlung. Du kannst nur, wenn du Katholik bist, teilnehmen an der Messhandlung, an der Messe, an der kriegst du das ein Kelch da, kriegst du ja nicht mehr, sondern nur das Brot, weil die Sorge ist auch im Fleisch noch Blut, Restbestände vom Blut, das Blut trinkt dann der Priester. Und deswegen kann ein evangelischer rechtsmäßig an einer katholischen Messe gar nicht teilnehmen daran. Und das ist im Augenblick noch eines der großen Probleme, wenn sich die Kirchen einmal, wie sie es haben, also vornehmen wollen, da in Ökumene sich mal vereinigen wollen. Das ist eigentlich neben dem Papst, der Papstposition ist das Problem.
Also ich sehe das nicht das Problem, weil der Priester kann ja gar nicht kontrollieren, wer kommt woher. Wer nach vorne geht, der bekommt das Brot, also die Hostie.
Naja, natürlich, aber rechtsmäßig ist es dann verkehrt.
Richtig, ja.
Rechtsmäßig, wenn ein Priester genau weiß, der ist nicht aus meiner Gemeinde, der kann auch einen Überblick heute haben, denn in der katholischen Kirche gehen ja auch nicht mehr so viele Leute zur Messe. Früher war das, da kam ja die Masse, natürlich kann sich auch noch reinschmuggeln, das merkt keiner. Aber die katholische Kirche sagt, dann bist du ein harter Sünder, wenn du nicht vorher dich, jetzt kommt natürlich das Thema wieder mit dieser Trinität und die anderen Dogmen, wenn du die anderen Dogmen nicht anerkannt hast und nicht konfirmiert worden bist katholisch, dann hast du kein Recht, an dieser Messe teilzunehmen, machst es trotzdem, dann bist du ein großer Sünder und dann wartet nur noch die Hölle auf dich. Das ist ihre These.
Kurz nochmal zum Sabbat. Was ist das Wichtigste am Sabbat? Was ist das Kennzeichen des Sabbats?
Kennzeichen des Sabbats ist der siebte Tag.
Der siebte Tag.
Und der steht unter dem Segen Gottes, unter dem besonderen Segen Gottes. Da sollst du Ruhe finden und sollst Zeit haben, dich auch mal daran zu erinnern, dass über dir der große und allmächtige Gott ist. Und die Ruhe der Nacht, das ist ja, haben ja Leute dann genau studiert, die Nachtruhe, die du genießen solltest. Im Normalen, man, die Leute schlafen ja nur sehr wenig, weil die Geschäfte sie antreiben. Aber die Ruhe der Nacht im Allgemeinen reicht nicht aus, um dem Menschen wieder eine volle Stabilität zu geben, sondern es muss ein 24-Stunden-Ruhetag sein. Und deswegen hat Gott das bei der Schöpfung genauso eingerichtet. Nach 6 Tagen Arbeit soll der siebte Tag ein Tag der Ruhe sein. Und dann ist der Mensch entspannt und kann wieder eine neue Woche fröhlich beginnen.
Einige Menschen sagen dazu, ja, der Sabbat, der ist der Sonntag, weil es auch in ihren Glaubensüberzeugungen drin steht.
Ja, das ist ein Quatsch, denn es ist ja ganz klar, dass die Woche sich nicht verändert hat. Der Lauf der Woche hat sich nie verändert. Und das wissen wir ja schon vom Auszug aus Ägypten. Und da war ja einer, der da noch was gesammelt hat oder sammeln wollte. Da fiel ja auch kein Brot mehr. Und seitdem hat sich der Wochenlauf nicht verändert. Also es kann keiner sagen, dass heute, dass wir vielleicht Mittwoch feiern müssten, sondern der Lauf der Woche ist immer derselbe gewesen. Ja. Erster Tag der Sonne, Sonnentag und so weiter. Und dann kam der siebte Tag, der Sabbattag. Und Jesus, der hat ja auch, ist ja zur Ruhe gelegt worden am Freitagabend, hat die Ruhe gehalten, auch am Sabbattag und hat ihnen extra noch gesagt, wenn ihr flüchten müsst, dann betet, aber das nicht geschieht im Winter, wenn der Regenzeit dort und auch nicht am Sabbattag. Also, und wann ist Jesus dann gestorben und wann ist Jerusalem zerstört worden? Das war ja 70 nach Christus, also warum 40 Jahre später, sodass er den Jüngern nahegelegt hat, immer Acht zu haben auf den Sabbat. In der Zukunft. Und der Paulus hat ja auch immer, obwohl er die Heiden eingeladen hat und ja immer wieder am Sabbat waren die zusammengekommen. Die Heiden liefen ja dann auch dahin am Sabbat. Also da ist eigentlich nichts zu regeln. Das hat die katholische Kirche bestimmt. Das gibt es auch ganz offen zu. Da alle Geschichtswerke liest, da wird ganz deutlich aufgestellt, das ist die Macht der Kirche, dass wir das akzeptiert haben, was der Konstantin damals festgelegt hat im Jahre 321 nach Christus. Und da haben die das akzeptiert im Jahr 364, ab dem so eine kleine Synode man vergisst auch den Namen immer, Gemeinde in
Laodicea.
Wie bitte?
Laodicea, oder was meinst du?
Die siebte Gemeinde. Wie heißt die siebte Gemeinde? Philadelphia und dann kommt.
War es nicht Laodicea?
Ja, und die letzte Mal, und da war ein Konzil gewesen, also kleine Synode, und da haben die in der katholischen Kirche festgelegt, jetzt feiern wir von diesem Augenblick als Kirche auch den Sonntag. Der Sonntag ist eingerichtet worden, zu Laodicea, jetzt verstehe ich das wieder. Ja, die Kirche ist eingerichtet worden, weil der Kaiser, ja, nun waren ja viele heidnische Auffassungen da und wurden ja zwei Tage erstmal gefeiert, der Saturday und dann der, das ist ja der Sonnabend gewesen und dann Tag der aufgehenden Sonne, das war der Tag und deswegen haben sie sich dann entschieden und haben dann gesagt, also wir feiern nicht den Saturntag, sondern wir feiern jetzt den Tag der Sonne und da haben sich die Kirchen nachgerichtet dann. Bis dritte. Und das kannst du über nachlesen, also das ist kein Geheimnis. Vom biblischen Standpunkt aus müssen die Kirchengläubigen auch zugeben, das ist eben der siebte Tag der Woche. Nur, sie wollten halt mit den Juden nicht viel zu tun haben, kam ja die Judenverfolgung auch innerhalb der Kirche im Mittelalter und infolgedessen haben sich da distanziert und haben dann den Sonntag gefeiert.
Wir haben ja die Kalenderreform am 01.01.1976 von der UNO gehabt, wo dann der siebte Tag, also beziehungsweise der erste Tag auf den Montag verlegt wurde, weil der Montag dann anfängt im Kalender.
Ja, das ist vom Geschäftlichen aus, aber die Kirchen haben hier da nicht mitgezogen. Also für sie ist noch der erste Tag der Woche der Sonntag und der Mittwoch ist der Tag der Mitte.